redet, ist nicht tot.
Mensch, sind das wilde Zeiten hier. Daniel Kröger ist Fondsmanager, das heißt, er sammelt Geld ein und investiert das dann in Aktien verschiedener Firmen. Er ist also ein Akteur an den Märkten und die sind gerade in Aufruhr, was Grund genug ist, mal Daniel anzurufen und zu fragen, was da jetzt los ist. Egal, was jetzt kommt in dieser Sendung, das ist hier keine Anlageberatung. Hallo Daniel.
Hallo Holger, grüße dich.
Zwei Überschriften habe ich mir rausgezogen diese Woche aus den Nachrichten. IFO-Institut, Exporterwartungen der Industrie brechen dramatisch ein. Und Hedgefondsmanager hat mit Corona-Crash 2,6 Milliarden Dollar eingestrichen. Ich denke, wir sollten da gleich nochmal drüber reden. Was mich aber eigentlich interessiert ist, was ist eigentlich passiert? Warum sind die Kurse dermaßen abgestürzt?
Naja, erstmal haben wir natürlich eine Viruskrise, die unsere ganze Welt umspannt und natürlich auch damit einhergehen, natürlich wir viele Tote haben, was sehr bedauerlich ist. Was aber natürlich jetzt passiert ist, dass wir etwas Einmaliges haben in der Historie und das ist, dass wir die Wirtschaft, unser alltägliches Leben, also der Verkauf von Brot zum Friseur gehen, aber auch ein Autokauf von jetzt auf gleich auf Null fahren. Also es wird nichts mehr produziert, aber auch nichts mehr gekauft, logischerweise. Und der Aktienmarkt nimmt sowas natürlich vorweg, weil er natürlich jetzt weiß, ein Volkswagen oder wer auch immer wird in diesem Jahr zumindest keine Gewinne mehr in dem Maße einfahren, wie noch vielleicht am Anfang des Jahres gedacht.
Ja, aber dann fährt Volkswagen diese Gewinne halt nächstes oder übernächstes Jahr ein. Also die Leute, die jetzt keine Autos kaufen, kaufen ja dann möglicherweise in einem Jahr ein Auto. Warum reagiert eine Aktie oder ein ganzer Aktienmarkt dann trotzdem so heftig?
Also gut, mit dem Auto, klar, das ist natürlich so eine Sache, den Kauf kann ich nachholen, vielleicht auch mein iPhone, was ich irgendwie habe. Aber was ich natürlich nicht nachholen kann, ist alltägliche Dinge, nämlich ein Kino. Der wird natürlich den Umsatz nie wieder reinholen. Der Gewinn ist für den Kinobetreiber dieses Jahr weg. Oder zumindest für die Monate, wo jetzt ein Kino stillsteht. Der kann es halt nicht mehr nachholen.
Es sei denn, die Leute gehen doppelt so viel ins Kino, aber das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja, und doppelt so viel essen werden sie auch nicht. Und obwohl, so wie die Supermärkte aussehen, vielleicht schon.
Exakt, genau. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass klar, Aktienkurse ein bisschen was vorwegnehmen, was auf der unternehmerischen Seite passiert, aber was wir jetzt gerade sehen, hat eigentlich nichts mehr mit reellen Zahlen zu tun. Also ich meine, mein Job besteht ja darin, sag mal, abzuschätzen, ist ein Unternehmen mehr wert als das, was mir gerade der Börsenkurs suggeriert. Und jetzt vereinfacht gesprochen, das bedingt unter anderem, dass ich halt abschätze, wie groß kann der Umsatz sein oder wie hoch fällt dieser Gewinn aus. Das ist jetzt einmal, also die Arbeit bedarf ein bisschen mehr, aber das ist immer.
Das ist auch die Art und Weise, wie du investierst, ne? Du guckst, ist die Aktie, müsste diese Aktie eigentlich mehr kosten? Und wenn die Antwort ja lautet, dann kaufst du sie.
Exakt. Also kurz gesprochen ist, ich habe ein sehr konzentriertes Portfolio. Also Portfolio heißt, in dem mein Körbchen, in dem die Aktien drin sind, da sind 30 Stück drin, aber jetzt 32. Also man sagt sehr konzentriert. Das setzt natürlich voraus, dass ich die Unternehmen sehr gut kenne. Das bedingt, dass ich natürlich viel reise, mir die Unternehmen vor Ort angucke, das Produkt verstehe, mit dem Management spreche, vielleicht mit Leuten, die irgendwo in der Forschung arbeiten. Und da haben natürlich für mich gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das würde es, glaube ich, hier zu weit führen, um dass ich sage, das ist ein gutes Unternehmen. Und dann muss ich natürlich noch sagen, wenn ich die zukünftigen Gewinne auf heute umrechne auf den Aktienkurs, wenn der Aktienkurs höher ist als das, was mir der Börsenmarkt gerade sagt, dann bin ich bereit, in dieses Unternehmen zu investieren. Das ist jetzt so die Kurzform.
Mhm. Die Kriterien, die du gerade nicht sagen wolltest, würden mich jetzt aber trotzdem interessieren.
Du, das ist eine relativ sehr, sehr lange Liste, die in verschiedene Kategorien eingeteilt ist. Also die Grund, also ist ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, dass es ein herausragendes Management gibt. Das bedingt zum Beispiel, wir reden in den letzten Jahren relativ viel über Disruption und die Leute verstehen immer Disruption, als ob die und von Digitalisierung. Und die Leute denken, oh, Disruption, das ist etwas, was vom Himmel fällt und urplötzlich ist diese Firma tot, weil ein ganz neues Produkt da ist. Und das ist natürlich nicht so, sondern Disruption bedeutet, dass es etwas gibt, was ein Produkt, was zunächst auch tatsächlich wesentlich schlechter ist als das, was gerade existiert, aber nach und nach immer besser wird und eines Tages irgendwann mal ein bestehendes Produkt am Markt ersetzt. Und es bedingt natürlich, dass ein Management genau diesen Fokus darauf hat.
Das heißt, du guckst ja also nicht nur die Bilanzen an und also in die Bücher dieser Firmen, sondern du guckst ja auch tatsächlich die Menschen an, die für diese Firmen verantwortlich sind.
Exakt, und das ist ja extrem wichtig. Nehmen wir mal ein Beispiel also aus der Historie. Es gab früher mal in den 1900 oder in den 20er Jahren, 30er Jahren Seilbagger oder vielleicht sogar noch später, 40er Jahre Seilbagger, also ein Bagger, der mit Seil angetrieben wurde. Und es gab 25 Firmen und von diesen 25 Firmen haben also danach gab es einen Pneumatikbagger, das war die Disruption auf dem Baggermarkt und von diesen 25 Firmen haben halt genau zwei überlebt, die auch dann Pneumatikbagger gebaut haben. Also sprich alle anderen 23 Firmen sind pleite gegangen, weil sie nicht gemerkt haben, dass es irgendwo eine Technologie namens Pneumatik gibt. Und es läuft in der Regel halt irgendwie so ab, der Ingenieur Holgi im Keller kommt zu seinem Chef hoch und sagt, Mensch Chef, du, ich habe da hier so einen Pneumatikbagger gerade mal so auf den Zettel entworfen, das könnte auch eine ganz gute Idee sein. Und dann sagt der Chef im klassischen Fall, du weißt du, ich habe gerade mit dem Kunden telefoniert, eigentlich, der will nur eine größere Schaufel haben und übrigens Geld für deine Forschung habe ich auch nicht, geh mal wieder im Keller halt.
Ja.
Und so läuft es halt in vielen Unternehmen halt einfach ab. Und da gilt es halt genau rauszufinden, wie tickt so ein Management. Das ist zum Beispiel ein Kriterium.
Investieren eigentlich alle Fonds so? Nee, ne? Also gibt auch welche, die sagen, wir kaufen grundsätzlich alles von allen Computerherstellern.
Genau, also ich bin da, sagen wir mal, so eine Art der letzte Mohikaner sozusagen. Also also was wir betreiben, ist eine Art Stockpicking. Das heißt also, wie komme ich auf die Aktienideen? Das hat natürlich viel mit Lesen zu tun, viel mit Reisen in dieser Richtung. Die andere Variante wäre natürlich, dass es irgendwelche computergestützten Modelle gibt, die, weiß ich, Zeitreihen aus der Vergangenheit nehmen und die irgendwie aus den Zahlendaten was rauslesen. Das hat alles eine Daseinsberechtigung. Am Ende des Tages entscheidet natürlich ganz am Ende natürlich die Rendite, dieser Form irgendwo Fonds abwirft und natürlich das, was auch irgendwie vielleicht auch dem Anleger gerade zusagt. Und der Anleger in diesem Fall kann jetzt irgendwie die Oma Erna sein, die über ihre Sparkasse meinen Fonds kaufen kann, bis hin natürlich, was wir als Kunden haben, was ich Pensionskassen, Kirchen, Stiftungen und so weiter.
Okay. Und wie ist deine Rendite? Gehörst du zu den Gewinnern? Also jetzt über Zeit, ne? Jetzt natürlich sicherlich nicht in den letzten, keine Ahnung, 6 Wochen oder so.
Also ich manage schon Fonds jetzt seit gut 16 Jahren und die Rendite liegt per anno bei ca. 13%.
Wow. So, und dann, Respekt, vielleicht, das heißt, ich hätte dir doch lieber mal all mein Geld geben sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte, als ich noch all mein Geld hatte. Gut, komm, zurück zu den Märkten dieser Tage und was das mit Anlegern, also sowohl Anlegern wie dir, als auch Anlegern wie mir macht. Wo waren wir? Ja. Genau, warum die Kurse derart abgestürzt sind. Also das 30% im DAX, das ist doch...
Genau, und die Frage hast du ja gerade gestellt, was hat das jetzt damit zu tun, ob jetzt, sag mal, ein VW ein Auto vielleicht ein bisschen weniger und ein Auto weniger verkauft? Und der Punkt ist, was wir gerade jetzt kurz besprochen haben, zu abzuschätzen, was die Gewinne sind, das ist ja nur ein Part. Nur aber aktuell sind die Leute derart in Panik, dass diese Zahlen gar nicht interessieren. Also alle Leute, die jetzt ein Großteil der Leute, die jetzt am Aktienmarkt teilnehmen, interessieren keine fundamentalen Datenmanager. Das wird alles beiseite geschoben. Was die Leute haben, ist absolute pure Panik. Und was, wir alle haben schon mal im Leben vielleicht Panik gehabt, du agierst dort nicht mehr rational.
Nee, überhaupt nicht.
Das, was die Menschen nicht haben oder nicht wahrhaben wollen und sie beschäftigt ist, dass sie nicht wissen, was morgen ist. Und das haben wir aktuell im Fall. Also du hast jetzt gerade eine riesengroße Staubwolke und niemand kann durch diese Staubwolke hindurchgucken und weiß, was passiert morgen, was passiert in 2 Monaten. Und das
kann halt sein, dass Volkswagen das überhaupt nicht überlebt.
Ne? Exakt, das kann unter Umständen sein. Und dann, jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen in die Dynamik des Aktienmarktes eintauchen. Also es ist natürlich einerseits so, klar, ich verkaufe mir meine Aktie, das bin ich jetzt als Fondsmanager. Es gibt aber noch viele, du hast gerade einen Hedgefonds erwähnt, das ist übrigens Bill Ackman, bekannter sogar von mir, der in New York lebt.
Kann der nicht mal was abgeben davon?
Und ich meine, das, was der gemacht hat, der hat da natürlich mit Future gehandelt. Also er hat einen Gegenwert von 27 Millionen Future eingesetzt, das sind sogenannte Derivate, wo ich auf einen, wie der Name schon sagt, auf einen Zukunftswert wetten kann, ob er steigt oder fällt. Und die haben natürlich...
Wie genau funktioniert das? Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich dich anrufe und sage, ey Daniel, 50 Euro darauf, dass der DAX in 4 Wochen bei 7.000 steht. So geht das ja nicht, oder?
Nein, das ist ein Kontrakt, das ganz normal an der Börse gelistet ist. Es gibt in Chicago ist die größte Börse für Optionen und für Futures. Und da kann ich sagen, ich möchte das, den Juli-Kontrakt auf den DAX haben und das mit... Und darauf kann ich dann wetten, ob er steigt oder fällt. Ich sage, ich verkaufe es oder kaufe es halt.
Also ich verspreche im Juli, also zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Kurs etwas zu kaufen oder zu verkaufen.
Exakt, genau.
Richtig? Ja. Okay.
So, und
das heißt, der hat aber viel Spielgeld dann gehabt, weil hätte ja auch genau andersrum kommen können, oder?
Ja, gut, klar. Und ich meine aber, das, was du jetzt natürlich hast, ist, dass du relativ viele Hedgefonds hast, die alle mit Futures agieren. Und es gibt es, das löst natürlich eine gewisse Welle einfach aus. Wenn du natürlich eine gewisse Verlustschwelle erreicht hast, dann bist du teilweise gezwungen, als Pensionskasse Aktien zu verkaufen. Also wenn du bei minus 10% bist, dann sind teilweise Pensionskassen gezwungen, alle ihre Aktien abzustoßen. Das löst natürlich die nächste Welle aus. Dann hast du die Hedgefonds mit Futures und das treibt dem Markt natürlich in dieser Phase einfach massiv, relativ schnell nach unten. Und das, was du gerade gesagt hast, ist richtig, was wir auch noch nie erlebt haben, dass das in dieser Schärfe passiert. Das ist ja wie ein gerader Strich nach unten gezogen. Normalerweise hast du das über Monate meinetwegen, aber so war die Panik dermaßen groß gewesen, wie sie historisch noch nie war, dass wir dann halt irgendwie den Abverkauf von, was du gerade sagst, im DAX 30% erlebt haben.
Und ich hatte echt gedacht, wir hätten 2008, 2009 Lehman, im Nachgang der Lehman-Pleite schon alles gesehen, was möglich ist. Was heißt das für die Zukunft? Die nächste Pandemie wird uns noch weiter reinreiten?
Na, was heißt das für die Zukunft? Ich meine, übrigens, mir ist vor der Sendung aufgefallen, dass wir uns ja von Krise zu Krise, wir beide hangeln. Also
stimmt.
Wir haben uns ja in der ersten großen Krise 2008 in Frankfurt kennengelernt. Und
genau, ja.
Aber das Schöne ist, ich sage das bewusst, weil nämlich Folgendes. Ich glaube, wir werden immer Krisen haben. Und ich habe mal zwei Dinge getan vorweg. Ich habe gerade mal in mein Tagebuch geschaut. Also ich führe ab und an eine Art Börsentagebuch. An besonderen Tagen schreibe ich mir Dinge auf, die ich beobachte. Und einfach, um selber auch daraus zu lernen. Und ich habe mir 2008 Folgendes aufgeschrieben. In einer Krise neigen wir dazu, kurzfristig zu denken und negative Trends in die Zukunft vorzuschreiben. Wir ignorieren dabei positive Qualitäten von uns Menschen wie Anpassungsfähigkeit, Stärke und Innovationskraft. Und nach dieser Krise ging es ja logischerweise auch weiter. Nachdem wir uns in der Krise kennengelernt haben, hatten wir fantastische 12 Jahre an eine Börse zusammen. Und Und ich habe nochmal parallel dazu genommen den Geschäftsbericht von Warren Buffett im Jahre 2008 und er sagte Ähnliches. Er sagte, dass wir, ich fasse es jetzt mal zusammen, dass wir alle 10 Jahre ungefähr einen starken Preisrückgang in der Berkshire Hathaway Aktie erleben, also das ist sein Unternehmen. Und er sagte, er hätte 1975 erlebt, 87, 2000, 2008 mit Kursrückgängen zwischen minus 37% bis zu minus 59% und jedes Mal waren die Anleger in großer Unsicherheit erfüllt und auch da sind wir wieder rausgekommen. Und ich glaube, das wird jetzt auch passieren. Heißt aber nicht, dass wir in 10 Jahren nicht vielleicht wieder eine riesengroße Krise erleben werden, mit Sicherheit. Und ja, die kann vielleicht genauso ausfallen.
Mal andersrum drauf geguckt. Findest du es eigentlich normal, dass die Indizes jetzt immer noch so gut dastehen, obwohl wirklich niemand weiß, wie lang und wie tief diese Krise jetzt sein wird? Bei den Banken damals, also 2008, war es ja noch relativ begrenzt. Da konnte man ja sagen, okay, wir machen jetzt die Kurzarbeit, wir pumpen da Geld rein, wir machen Abwrackprämie, dann kaufen die Leute wieder Autos und VW verkauft weiter und produziert weiter und alles kommt wieder ins Lot. Aber wie du schon sagtest, wir stochern im Moment im Nebel. Also es kann genauso gut sein, dass wir in 1,5 Jahren immer noch zu Hause sitzen.
Also du hast recht, die Krise in 2008 war in dem Sinne eine Krise, die einfacher zu lösen war. Ich habe es, glaube ich, vor kurzem auch mal getwittert. Damals hieß es ja too big to fail. Heißt also, wir hatten Banken, die zu groß waren, um dass wir sie nicht hätten umfallen lassen können. Und jetzt ist es aber genau umgedreht. Jetzt ist es too many to fail. Also wir haben zu viele Mittelstandsunternehmen, also ist natürlich positiv, aber die wir alle retten müssen aktuell. Und das macht es natürlich in der Rettung halt wesentlich komplizierter, weil 5 Banken Geld zu geben ist natürlich einfacher, als jetzt irgendwie zu versuchen, 30.000 mittelständischen Unternehmen in irgendeiner Form Geld zuzukommen. Ich denke, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal im Zuge der Folge auf irgendwie Rettungspakete etc. Ich bin da zuversichtlich, das war ja deine Frage, dass wir, ob die Kurse nicht tiefer stehen müssen. Das, was wir jetzt sehen werden, ist, dass einerseits wir jetzt gerade Schnelltests auf den Markt bekommen, also Bosch und Kia gehen und wie sie alle heißen, haben jetzt sowas entwickelt, dass wir also innerhalb zumindest jetzt von 2 Stunden ein Testergebnis haben. Das heißt also, mit schnellerer Test, mit mehr Tests und schnellerem Testmöglichkeiten werden wir schneller testen können, ist jemand betroffen oder nicht, so dass wir, also es ist zumindest meine Idee dahinter zu sagen, dass wir so langsam die Wirtschaft wieder anlaufen lassen mit den Menschen, die entsprechend halt schon das hinter sich haben und gesund sind halt. Das ist so die eine Form. Ende des Jahres bin ich zuversichtlich, dass wir einen Impfstoff haben werden. Das, was wir gerade erleben und...
Ich nicht übrigens. Ah, jetzt können wir tatsächlich mal wetten, ne?
Worauf, dass wir einen Impfstoff haben?
Ja, genau.
Also das, was ich erlebe mit den Unternehmen, die ich spreche, was, und das ist auch fantastisch, ist, dass es noch nie eine derartige Kooperation zwischen Pharmafirmen und Stiftungen etc. gab, wie was jetzt gerade passiert. Also ich glaube, das, was man jetzt gerade in der Forschung macht, würde sonst Jahre dauern. Und teilweise gehen Dinge jetzt innerhalb von mehreren Wochen oder gar Monaten. Und das stimmt mich so zuversichtlich. Es gibt ungefähr schon so 69 Testkandidaten für so Impfstoffe und ich bin da zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres sehen werden. Das Problem ist natürlich nur, dass selbst wenn ein Impfstoff da ist, so muss es natürlich auch irgendwie skalieren können. Du musst es natürlich auch weltweit in den Massen produzieren können. Ich glaube, das wird nochmal die größere Herausforderung. Das ist der zweite Punkt. Und ich meine, gut, was wir gerade machen, ich bin jetzt kein Virologe und du sicherlich auch nicht.
Nee, gerade nicht.
Ich glaube, da gibt es irgendwie andere Menschen, die da sicherlich gerade irgendwie besseren Input liefern können. Und ich glaube, jetzt sind wir in Deutschland 2 Wochen zu Hause und ich denke, die Ergebnisse, hoffentlich werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja sehen, ob es denn wirklich was gebracht hat, dass wir halt eben diese Kurve runterbekommen und halt eben nicht so viele Menschen sich anstecken und wir dann hoffentlich nicht mit einer Überlastung der Betten im Krankenhaus rechnen müssen.
Das werden wir tatsächlich sehen. Wir hatten ja eben Volkswagen. Angenommen, Volkswagen überlebt das nicht. Was passiert dann mit den Aktien und den Aktionären?
Also ich halte es für ausgeschlossen, dass es dass Volkswagen es nicht überleben wird. Also ich meine, du
okay, dann nehmen wir irgendeinen kleinen.
Du meinst als Gedankenspiel.
Ja, als Gedankenspiel, genau.
Wenn Volkswagen es nicht überleben würde, gut, dann müssen sie irgendwann mal Insolvenz anmelden. Also entweder werden sie dann von irgendjemandem gekauft, dann können wahrscheinlich mit einer ähnlichen Anzahl an Mitarbeiter das Unternehmen weitergeführt werden. Bis dahin wird natürlich der Aktienkurs irgendwie nahe Null fallen im Zuge dessen, wenn man das irgendwie absehen kann, beziehungsweise sie vorher aufgekauft werden.
Volkswagen als Penny-Stock.
Ich meine, das muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen. An den Aktienmärkten jetzt nehmen wir mal die letzten 3 Tage, wo eine kräftige Erholung war, mal raus, haben wir ungefähr 25 Billionen US-Dollar vernichtet. Es ist ja nicht Geld in der Form, was jetzt wirklich zumindest mal verschwunden ist, sondern nur auf deinem Zettel steht ja jetzt zunächst mal dieses Minus. Ja. Das ist ja noch nicht realisiert. Ja, also ist jetzt nicht so, dass irgendwie auf einmal Geld verpufft ist in der Form. Also du.
Ja, es ist sich, hat jetzt keiner Geld eingeschmolzen.
Genau.
Eingeschmolzen und Denkmal gebaut.
Ja. Also ich meine, du kaufst ja eine Aktie und zahlst meinetwegen 100 dafür. Und du hast natürlich schon die Erwartung, dass diese Aktie irgendwie steigt, sonst würdest du es ja nicht machen. Und wenn natürlich jetzt auf dem Kurszettel nur noch 50 steht, dann hast du zwar auf dem Zettel 50 verloren, aber noch hast du dieses, ist das Geld ja noch nicht weg, sondern erst dann, wenn du es ja verkaufen würdest.
Genau.
Das ist so, als wenn du irgendwie ein Haus hast, das irgendwie ist 100.000 Euro wert, das brennt dir der Dachstuhl ab, und der Dachstuhl kostet, weiß ich, 40.000 zum Reparieren. Dann hat dein Haus zwar gerade 60.000 wert, aber das Haus ist ja in der Form immer noch da. Sondern nur, wenn es das gerade verkaufen würdest.
Es muss halt nur Arbeit reingesteckt werden, damit es wieder auf 100 oder drüber kommt. Exakt. Und diese Arbeit wird ja reingesteckt, weil Volkswagen baut ja weiter Autos.
Genau. Und ich meine, in diesem Fall würden die Aktien wahrscheinlich Richtung irgendwie Null gehen, wenn niemand verkaufen würde. Klar, dann passiert erstmal nichts damit. Auf der anderen Seite hat, und das ist VW ja nicht ganz gutes Beispiel, hat es ja noch einen gewissen Buchwert. Der Buchwert besteht ja aus deren Lagerhallen, Maschinen, meinetwegen Immobilie und so weiter. Und die stellen ja nach wie vor noch einen Wert dar. So, und das heißt, ja, vielleicht ist dann zumindest VW als Eigentümer nicht mehr da, aber jemand anders kauft halt dann diese Immobilien und Maschinen und die einen gewissen Wert haben und somit hat er die Aktie auch immer noch dann den Wert zumindest, was der Buchwert darstellt. Also bis auf den Buchwert 1 könnte die Aktie fallen, sagen wir mal so. Ich meine, das Gleiche haben wir jetzt ja auch, so traurig das ja auch klingt. Ich meine, ein Hotelbesitzer gerade, klar, der hat natürlich null Geschäft und es kann dazu führen, dass er morgen Insolvenz anmelden muss, vielleicht der Kredite laufen, vielleicht kommen diese Hilfspakete nicht schnell genug. Dann ist zwar der Hotelbesitzer nicht mehr im Spiel, aber das Hotel selber ist ja immer noch da. Und dann könnten jetzt der Holgi und der Daniel kommen, die jetzt vielleicht noch irgendwie 5 Euro in einem Portemonnaie haben, sagen, wir übernehmen dieses Hotel und führen das Geschäft einfach weiter. Und vielleicht, wenn alle Beteiligten Glück haben, können wir dann das Dienstpersonal und Servicepersonal weiterhin beschäftigen und die haben weiter ihren Lohn und können eben dann im Supermarkt einkaufen gehen und so weiter.
Aber das wiederum müsste dann noch bedeuten, dass es total hirnrissig ist, dass die Märkte überhaupt eingebrochen sind. Weil selbst, ich bleib bei Volkswagen bei meinem Gedankenspiel, selbst, also wenn da ist ein Automobilwerk, jetzt kauft irgendjemand dieses Automobilwerk auch nur für 1 Euro, dann produziert er ja auch weiter Autos. Und dann fällt ja wieder die gleiche Rendite aus der Aktie raus und. Also insofern ist es doch völlig hirnrissig, dass ich meine Aktien verkaufe.
Naja, okay, ich meine, das hat mir am Anfang schon gehabt. Natürlich hast du irgendwie einen Gegenwert von irgendwelchen Maschinen und so weiter, aber nichtsdestotrotz, du musst ja auch erstmal Autos verkaufen. Wenn auf der anderen Seite aber deine Kunden wegbrechen, die jetzt, nimm mal irgendwie alle Mittelständler, die jetzt gerade irgendwie, ich habe hier viele Freunde in der Gastro in Frankfurt, die fahren auch alle irgendwie ein Auto, aber die haben gerade ganz andere Sorgen. Ja? Ich meine, wenn es jetzt noch einen Monat so weitergeht, dann ist deren Laden halt irgendwie pleite. Der wird als letztes sich jetzt halt noch irgendwie ein Auto kaufen. Das heißt, du hast zwar diese Maschine dort stehen, aber wenn sie nichts produziert, dann macht es auch keinen Sinn. Ich meine, dann kommt da kein Ertrag bei rum.
Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Unternehmen, deren Kurse so abgestürzt sind? Macht denen das was oder ist das eigentlich entkoppelt, der Aktienmarkt vom eigentlichen Geschäft des Unternehmens?
Ja, es macht natürlich schon was in dem Sinne, weil der Aktienkurs natürlich auch gewisse Dinge repräsentiert. Also als Beispiel, ein hoher Aktienkurs schützt mich in gewisser Weise davor, nicht übernommen zu werden. Also dass die Konkurrenz auf die kommt, ich kaufe mich. Das werden wir jetzt übrigens natürlich aber auch, das ist natürlich Vor- und Nachteil, ne? Das werden wir natürlich jetzt am Markt auch irgendwie sehen. Ich habe vorgestern noch mit bei McKinsey telefoniert und die sagten, wir kommen jetzt gerade vor lauter Arbeit nicht in den Schlaf und wir haben so viele Mandate, die genau zwei Dinge beinhalten. Einerseits M&A, also Kauf oder Verkauf von Unternehmen, weil es natürlich jetzt günstig ist, und Cashflow Management, also sprich die Unternehmen, die jetzt gerade keine Arbeit haben, dass sie zumindest oder nichts produzieren, dass zumindest irgendwie das Geld irgendwie so gemanagt wird, damit du halt eben nicht morgen pleite bist. Das sind jetzt gerade die Hauptthemen. Ja. Und also ein hoher Aktienkurs schützt mich davor, dass ich nicht übernommen werde. Und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten für die übernehmen will, natürlich super. Und für die es eigentlich nicht wollen, ist natürlich irgendwie schlecht. Das ist das eine. Manchmal kann es ja auch passieren, dass ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel gerade Infineon, die haben jetzt in den USA Cypress übernommen und du musst ja unter Umständen, um diesen Kauf zu finanzieren, und das haben sie auch gemacht, noch vor der Krise, musst du ja eine Kapitalerhöhung machen. Das heißt, du als Unternehmen begibst neue Aktien und du bekommst so frisches Geld ins Unternehmen halt rein. Das ist ja der ursprüngliche Gedanke überhaupt, um dass man an die Börse geht. Und natürlich, je höher der Kurs ist, desto besser, desto weniger neue Aktien musst du ausgeben, bekommst halt dafür einen relativ großen Betrag an Geld. Nur wenn natürlich der Aktienkurs umso niedriger ist, musst du mehr Aktien ausgeben, um den gleichen Betrag zu bekommen. Heißt aber für die bestehenden Aktionäre, dass du verwässert wirst. Und das möchte natürlich niemand haben. Das ist so der zweite negative Punkt.
Okay. Was denkst du, wer gewinnt in dieser Krise und wer verliert?
Also das hat man in der Vergangenheit gesehen, Krisen haben tatsächlich auch disruptive Elemente. Es führt immer dazu, dass sich Dinge ändern. Nehmen wir mal die Krise vom 11. September 2001, wir reden hier von New York und dem Terroranschlag. Es hat natürlich dazu geführt, dass es der Startschuss war, dass der Einsatz von digitalen Überwachungstechnologien sich stark verändert hat. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen, ne? Gibt es natürlich beide Seiten. Und ich glaube, das wird jetzt in dieser Form auch passieren. Und zwar ist es so, ich glaube, das, was wir jetzt lernen, ist, dass unsere Globalisierung und die ganze Digitalisierung uns relativ abhängig gemacht hat und wir tatsächlich ja keinen Plan B in der Tasche haben. Also wir waren es gewohnt, dass der Supermarkt immer voll ist und du jegliches noch so exotische Gewürz oder was auch immer halt im Regal gefunden hast. Und jetzt hast du Situationen, wo du sagst, oh,
gibt noch nicht mal Klopapier, Mehl und Hefe.
Ja, oder wie ich, der irgendwie Hummus machen möchte und findet keine Sesampaste. ich glaube, das wird sich ändern. Was heißt, es wird sich ändern? Ich glaube, das, was jetzt ganz viele auch als Gedanken spinnen, vielleicht mal als kurz Einschub, Ich glaube, wir dürfen nicht weg von der Globalisierung. Das würde, wenn jetzt jeder Staat versucht, natürlich irgendwie für sich autark zu sein, dann würden viele Menschen auf diesem Planeten hungern. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja. Nur man muss sich vielleicht trotzdem Gedanken machen, wenn ich irgendetwas produzieren möchte und stelle jetzt gerade fest, in China sind ja irgendwie die einzigen, die nur noch das irgendwie vorrätig haben, die treiben den Preis nach oben, dass man natürlich schon irgendwie guckt, dass man vielleicht manche Produkte doch ein bisschen vorhält und wie gesagt, was ich mit Plan B gerade meine. Und übrigens, das ist auch nochmal ganz wichtig in dieser Diskussion, was ja auch in der Presse immer falsch steht, ist, selbst wenn wir versuchen, autark zu sein, würde das uns ja nicht vor einem Virus schützen. Also ich meine, klar, wir können weniger mit der Bahn fahren und weniger fliegen. Das hilft aber immer noch nicht. Der Virus würde trotzdem in einer Form kommen. Ich habe mal auf einen Zeitstrahl rückwärts geschaut. Selbst noch zu Zeiten, wo wir mit Esel und Pferd durch die Gegend gefahren sind, haben sich auch Viren verbreitet.
Haben halt nur ein bisschen länger gebraucht dafür.
Ja, ne? Das stimmt. Aber man müsste den Zeitstrahl übrigens so weit zurückgehen, dass wir wieder in der Steinzeit ankommen. Und da haben wir tatsächlich so autark und in kleinen Kommunen gelebt, dass sich auch Viren nicht verbreitet haben. Also wenn wir keine Viren mehr haben wollen, müssen wir in die Steinzeit zurück.
Dafür sind wir dann mit 25 umgefallen, weil wir irgendeine Infektion hatten mit Bakterien, die wir nicht mehr bekämpfen konnten.
Genau, ja, stimmt. Also ich will damit sagen, ich will nicht weg von der Globalisierung, aber zumindest braucht man einen Plan B. Und ich meine, das sieht man jetzt ja auch. Ich meine, diese Klopapier-Thematik ist ja die, das hat ja am Ende des Tages etwas mit Logistik zu tun und dieses Just-in-Time-Produktion.
Das ist ja das Problem, was alle Supermärkte gerade haben, weil die Leute auf einmal bei manchen Produkten mehr als 100% überkaufen oder mehr als 100% mehr kaufen. Als früher, kommen die halt mit dem Liefern nicht hinterher. Darum sieht es so aus, als gäbe es nichts, obwohl es was gibt, aber es ist halt unterwegs. Ja.
Genau, es ist unterwegs und du musst aber auch bedenken, die ganzen Hotels und so weiter, die bekommen auch noch theoretisch Klopapier, nur sie brauchen es halt nicht. Also das heißt, auch diese Lieferketten musst du ja erstmal nur umbiegen, ja? Und das kommt ja auch noch hinzu.
Ja.
Also ich glaube, dass sich in der Form was verändert. Es gibt eine ganze andere breite Thematik, es sind ja eher so gesellschaftliche Themen, also kann es nicht passieren, dass wir irgendwie zum Beispiel solidarischer werden und nicht irgendwie uns irgendwie isolatorisch irgendwo einengen. Ich meine, diese Krise hätte auch anders angegangen werden können, wenn wir zum Beispiel viel mehr drauf geachtet hätten, Daten untereinander auszutauschen. Also hätte man nicht die Daten aus China nehmen können und irgendwie was daraus lernen können, dass wir alle irgendwie viel früher angefangen sind. Ich meine, okay, zum Teil hat man ihnen doch vielleicht gar nicht geglaubt, man weiß es halt nicht. Dann sieht man, dass natürlich irgendwie Trump.
Ja, das ist eher so das Problem bei so geschlossenen Gesellschaften wie der chinesischen. Du weißt halt gar nicht, ob das stimmt, was die erzählen, weil niemand wirklich unabhängig, objektiv oder zumindest unabhängig ist das richtige Wort, weil niemand unabhängig hingucken kann.
Stimmt. Da bin ich zwiegespalten und das bereitet mir nicht am meisten Sorgen. Ich glaube, dass die Amerikaner relativ gut durch diese Krise durchkommen, weil es einfach als ein großes Land natürlich viel besser zusammenhalten kann. Dann ist es so, dass sie nicht vom Export nicht so abhängig sind. Das heißt, also sie verkaufen nicht ihre Produkte ins Ausland, sondern sie konsumieren, also die Amerikaner selber konsumieren amerikanische Produkte im Inland. Also du hast eine starke eigene Binnenwirtschaft. Und das macht mir Sorgen halt eher, und da sehe ich auch die viel größeren Probleme, natürlich hier in Europa. Das, was wir jetzt halt wieder sehen, bringt natürlich jetzt diese ganze Diskussion wieder nach oben, die wir jetzt schon auch 2008 hatten. Du hast irgendwie Länder wie Italien und Spanien, die hochverschuldet sind. Die es ganz, ganz schwer haben werden, aus dieser Krise halt herauszukommen. Die sind auf Hilfe wie der EZB angewiesen, dass jetzt da Staatsanleihen etc. aufgekauft werden. Und jetzt hast du natürlich diese Diskussion wieder, dass man über Eurobonds redet, was natürlich heißt, dass du die gesamten Schulden in Europa natürlich, sag mal, vereinheitlichst oder unter einen Hut bringst.
Was genau ist das eigentlich, ein Eurobond?
Also grundsätzlich, eine Anleihe ist ja nichts anderes erstmal wie ein Kredit. Das heißt, ich sage, ich brauche Geld und bin bereit dafür Zinsen X, sagen wir, Prozent zu bezahlen. Also sagen wir die Bundesregierung, ja, das ist vielleicht das Beispiel, die zahlen fast gar keine Zinsen. Also ich bin in Italien.
Wir tun einfach so, als würden sie, okay, du bist Italien.
Ich bin in Italien und wir nehmen jetzt die Zeiten vor der Krise und ich möchte jetzt, brauche irgendwie für meinen Haushalt irgendwie neues Geld, ich möchte in meinem Land etwas bewegen, also gebe ich eine Staatsanleihe raus, also eine Anleihe. Und ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ja mal 10 Milliarden einsammeln. Und sage dafür zahle ich 1% Zinsen und nach 10 Jahren bekommt ihr euer Geld, was ihr dann mir gegeben habt, zurück und über die 10 Jahre pro Jahr bekommst du 1% Zinsen. So, das ist der normale Weg, um an Geld zu kommen. So macht man das als Staat. Was ja durch jetzt passiert ist, dass man feststellt, Italien ist mit, was sind jetzt, 130% im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung verschuldet, also ein immenser Berg, und die Wirtschaft liegt gerade am Boden. Heißt natürlich, die Leute sagen nicht, ich möchte nicht 1%, ich möchte aber von dir 3 oder 4% Zinsen haben, das ist mir alles zu risikoreich. Sagt Italien, ja, ist schön, nur ich kann dann aber gar nicht so hohe Zinsen bezahlen, weil meine Wirtschaft läuft ja auch gerade nicht. Dann sagt die EZB jetzt, gut, ich helfe dir aus, ich kaufe dir deine Staatsanleihen ab. Und das ist ja dieses riesengroße Programm, was sie jetzt auferlegt haben, was ja nochmal größer ist als in der Finanzkrise. Das sind ja jetzt so knapp 120 Milliarden pro Monat, was jetzt bis Ende des Jahres ausgegeben wird, um diese Anleihen zu kaufen. Also nicht nur Italien, sondern generell in Europa. Und grundsätzlich ist ja schon immer so gewesen, dass gerade Italien, Spanien und auch Griechenland sich natürlich in Europa die Kandidaten sind, die sehr stark überschuldet sind, die halt irgendwie anders gewirtschaftet haben. Und im Vergleich dazu hast du Deutschland und auch die ganzen Nordic-Staaten oben, die natürlich relativ gut gewirtschaftet haben, denen es gut geht. Wenn man jetzt Eurobonds machen würde, ist es die gleiche Philosophie dahinter, was wir gerade mit der Anleihe gesagt hatten, nur, dass du sie nicht für Italien oder für Deutschland ausgibst, sondern du sagst, du hast also eine Anleihe für Gesamteuropa. Und jetzt sagen natürlich dann die Leute, die unter Umständen, die in Deutschland leben, sagen, ja, warum soll ich denn für die Schulden gerade stehen, die Italien irgendwann mal durch schlechtes Wirtschaften fabriziert hat? Und diese Thematik kommt da wieder hoch.
Warte mal, ich habe wirklich noch nicht verstanden, was hat Italien denn davon, wenn es für die gesamte Eurozone eine Anleihe gibt?
Jetzt ist ja so, dass Italien ja nur dann Geld bekommt, wenn sie entweder ihre Anleihe, also Geld über den Kapitalmarkt einsammelt, dann aber in solchen Zeiten wie jetzt sehr hohe Zinsen bezahlt, was sie nicht können. Es gibt es Phasen, und diese Phase hatten wir übrigens jetzt auch in diesen Tagen gehabt, und das ist ja das größte Problem, ist, dass wir keine Liquidität mehr im Markt haben. Also wenn niemand mehr bereit wäre, Italien Geld zu geben, das hatten wir auch 2008 eben bei Griechenland, ja, dann kannst du in Anführungsstrichen dein Land abschließen, weil dann ist es halt vorbei. Und dafür steht die EZB gerade. Aktuell noch. Würde ich aber einen Eurobond haben, dann würde es ja einen Bond geben, aus dem jedes Land sich bedienen kann. Nur, aber Italien hat aber die gleichen Voraussetzungen wie Deutschland.
Nur dass halt. Das heißt, Italien würde nicht Negativzinsen zahlen wie Deutschland, aber Deutschland würde auch keine Negativzinsen mehr zahlen, weil wir gleichzeitig Italien mit absichern.
Genau, also deren
dieser Eurobond würde dann also es gäbe dann also sozusagen irgendwo bei der EU eine Stelle, die würde sagen, so, wir geben jetzt Anleihen für 100 Milliarden raus und verteilen das nach irgendeinem Schlüssel auf alle Länder Europas.
Exakt.
Dieses Geld, was da reinkommt, und die Zinsen entsprechend auch.
Exakt, genau.
Nur, okay, verstehe.
Aber Italien ist halt so hoch verschuldet, da würde man jetzt sagen, das ist so wie früher, wenn du vielleicht in der Studentenwiege gewohnt hast, ja. Du hast den Spülplan, du warst immer dienstags dran gewesen, ja, da hat Holger immer fleißig abgewaschen. So, mittwochs wäre aber der Daniel dran gewesen, aber der faule Hund, der hat ihn nie abgewaschen, ja. Und jetzt sagt der Holger, boah, Mist, aber ich will schon einen sauberen Teller haben. Jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder
holst du eine Putzfrau, alle zahlen,
ja. Ja, nee, also entweder wäschst du für mich ab, ja. Das findest du natürlich nicht toll. Und das Gleiche hast du jetzt natürlich umgedreht. Italien hat schlecht gewirtschaftet, also unterstellen jetzt die Leute denen. Und jetzt sagt natürlich dann der Deutsche in Europa, ja, was soll ich denn jetzt für die Schulden vom Italiener gerade stehen, nur weil irgendwie der nicht in der Lage war, vernünftig zu wirtschaften. Das ist ja die Philosophie dahinter. Nur aber das ist das, was mir große Kopfschmerzen bereitet. Also entweder sind wir eine Einheit und eine Europäische Union und dann hält man zusammen, oder aber man lässt das Ganze. Aber dann hätten wir uns auch über die letzten irgendwie 20, 30 Jahre sparen können. Das wäre auch ein riesengroßer Fehler, aber darum geht's halt einfach. Und diese Diskussion kommt jetzt wieder hoch. Und das siehst du ja allein schon auch daran, wie die einzelnen Länder irgendwie ja sich gar nicht absprechen, sondern irgendwie alleine handeln. Ich meine, Frankreich sagt vor einem Monat, alle Schutzkleidung müssen verstaatlicht werden. Deutschland sagt nächsten Tag, ab heute darf keine Einweghandschuhe mehr irgendwie in andere Länder exportiert werden. Ich meine, wir sind in der EU. Wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt jemand sagt, du, aber die Handschuhe, die behalte ich selber. Wenn ihr Probleme habt, kriegt ihr nicht.
So gesehen wäre so ein Eurobond ja vielleicht eine ganz interessante Idee. Aus der Not geboren würde es uns ja vielleicht auch in Friedenszeiten dann sogar noch ein bisschen weiter zusammenschweißen.
Exakt. Und die Hoffnung habe ich, dass das vielleicht passieren könnte. Mhm. Ja.
Wir waren immer noch bei den Gewinnern und bei den Verlierern. Also, was denkst du, welche Sektoren, welche Branchen gehen gestärkt aus dieser Krise raus? Und welche verschwinden? Was kann weg hinterher?
Klar, das, was wir gerade sehen, ich glaube, wir stellen gerade alle fest, und dass man tatsächlich kaum noch irgendwie Reisen braucht, um Leute zu treffen. Man kann vieles per FaceTime-Telefonie oder sonst was machen. Also ich glaube, das wird als Gewinner hervorgehen. Dann brauchst du natürlich den Ausbau der Infrastruktur dahinter. Also ich glaube, Ausbau von Fiber, 5G und all diese Thematiken, die wir schon vorher natürlich hatten.
Also Telekom-Aktien.
Ja, das weiß ich nicht so genau.
Aber waren schon mal eine gute Anlage.
Ich glaube, dieses ganze Thematik rund ums E-Learning, also man versucht jetzt seine Kinder irgendwie zu Hause digital irgendwie, also über digitale Medien Art und Form von Unterricht irgendwie zu vermitteln. Oder das ist sicherlich ein Punkt.
Aber das ist ja nur kurzfristig, also das ist ja nur, solange wir zu Hause sitzen. Danach will das ja wieder keiner mehr haben. Dann geht's wieder in die maroden Schulen.
Ja, und wünschenswert wäre natürlich so ein Kombimodell halt, ne? Also
ja,
das
klar.
Ist natürlich gut. Das ist sicherlich ein Punkt. Auf der Medizinseite, was wir vorhin hatten, wird sich sicherlich nochmal vieles verändern, wobei da verändert sich eh schon viel. Mhm. Es gibt weltweit so ungefähr noch so knapp 3.300 Krankheiten, für die es noch keine Medikamente gibt, also wirklich große Krankheiten. Und durch den Zusammenschluss von vielen Pharmaunternehmen hast du natürlich weniger Firmen, die sich um die Probleme kümmern können. Und natürlich ist es so, dass die Pharmafirmen sagen, ich kümmere mich nur um das Medikament, wo ich viele Patienten habe und natürlich häufig mein Medikament verkaufen kann. Natürlich schlecht. Das heißt, was man gerade erlebt, ist, dass viele Stiftungen und Foundation natürlich jetzt einspringen und da stiften, also Bill Gates als einer der Vorreiter, die natürlich jetzt diesen Markt auch da komplett verändern. Das ist sicherlich positiv. Was passiert auf der Negativseite? Ja, kann es nicht passieren, dass wir tatsächlich weniger reisen? Ich glaube auch, und das, ich meine, wie wird das sein, wenn jetzt alles wieder hochgefahren wird? Werden wir in der Disco noch uns genauso benehmen wie vorher? Werden wir eng zusammenstehen und einer hustet? Werde ich dann nicht komisch gucken?
Also haben wir Bock, auf diesem Flugzeug sitzen, in diesen Röhren zu sitzen, so dicht bei dem Typen neben dir, der hustet?
Exakt, also vielleicht könnte, also entweder, also ich glaube, Kulturszene wird sich sicherlich verändern. Fliegen, ich weiß nicht, ob das noch in der Form, in der Häufigkeit zumindest stattfinden wird. Wahrscheinlich ist irgendwie der Bayerische Wald dieses Jahr wahrscheinlich dann Ende des Jahres der meistgefragte Urlaubsort in der Form. Und das, was ich ganz stark dran glaube, ist, das, was schon vor der Krise ein Trend war, nehmen wir mal das Elektroauto, dass sich diese Trends noch weiter und schneller verstärken werden. Ich meine, wenn nur mal der Staat auf die Idee jetzt kommen würde, wir müssen jetzt der Autoindustrie helfen und wir geben jetzt wieder einen Zuschuss zu einem Auto, der wird natürlich nicht mehr auch für ein Dieselfahrzeug sein, sondern für ein E-Auto. Das heißt also, der Markt dort.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir wirklich nicht so sicher. Also die Autolobby schreibt gerade schon Briefe an Ursula von der Leyen, wo drin steht, sie soll jetzt mal ein paar Gesetze abschwächen, also mal ein bisschen weniger Umweltschutz und so, weil die haben ja gerade im Moment überhaupt kein Geld, um weiterzuentwickeln und sowas. Da wäre ich mir echt nicht sicher. Aber ich bin auch immer pessimistisch gewesen in meinem Leben. Also von daher.
Ist Ursula von der Leyen überhaupt noch da jetzt in der Krise? Ich sehe sie überhaupt gar nicht.
Ja. Doch, gesehen habe ich sie auch nicht, aber sie ist noch da. Sie hat ja einen Brief gekriegt.
Okay. Also die Videos, die ich immer gesehen habe, da sah so ein bisschen wie so ein Star Trek Walk aus. Stimmt.
Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass sie zu viel Haarspray in den Haaren hat. Also dadurch sieht das immer so ein bisschen unnatürlich aus irgendwie, aber mei, ja, was willst du machen?
Vielleicht schreiben wir auch mal einen Brief.
Als Mann darfst du halt aussehen wie Günther Verheugen. Als Frau musst du dich fragen lassen, wie viel Haarspray du drin hast.
Ja. In diese Richtung kann es sich verändern.
Angenommen jetzt, ich will mit dieser Krise Geld verdienen. Mhm. Was mache ich denn da?
Es war immer richtig, in den dunkelsten Zeiten ist immer der richtige Zeitpunkt, der Startpunkt, um in den Anker zu setzen für sein Vermögen in der Zukunft. Das passiert nicht, wenn irgendwie alles glorreich ist und alle durch die Gegend hüpfen. Also jetzt ist definitiv ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, für die meisten da draußen, und das ist, glaube ich, die meiste häufig gestellteste Frage, die ich bekomme, ist, für die ich antworte, wenn ihr null Lust habt, um euch um irgendetwas zu kümmern, mach einfach ein Depot irgendwo auf, in deiner Hausbank oder sonst wo, und mach einen Sparplan auf einen ETF, am besten breit, eben so ein MSCI Welt oder Emerging Markets und beides in der Kombi halt. Das ist jetzt so die einfachste Form.
Jetzt reden zwei extrem Privilegierte miteinander, ne? Wir können unseren Job weitermachen, auch vom Homeoffice aus, das heißt, unser Einkommen läuft weiter. Mhm. Zwar nicht so gut wie letztes Jahr, aber immerhin immer noch gut genug, das heißt, am Monatsende bleibt ein 100er übrig. Den kann ich in so einer Weise anlegen. Was machen eigentlich die Leute, die gerade keine Kohle haben oder auch vorher schon keine Kohle hatten? Was können die tun?
Ich meine, du hast recht mit dem Privilegiertsein. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass es viele Menschen da draußen gibt, die, also ein Sparplan ist, glaube ich, das Minimum 25 Euro, die wahrscheinlich nicht mal als 25 Euro haben, um den in irgendeiner Form beiseite zu legen. Ich glaube, die haben natürlich keine Möglichkeit, in der Form irgendwo Geld zu bekommen, um das zu investieren. Und das ist tatsächlich auch so ein großes Manko und gleichzeitig meine Hoffnung. Wenn sich diese ganze Krise jetzt mal gelegt hat, hoffe ich, dass man sich viele Leute an den Tisch setzen und mal miteinander sprechen. Und dazu gibt es viele Punkte auf der Agenda. Und ein Punkt ist sicherlich Altersvorsorge. Ich meine, nehmen wir nur die ganzen Boomer in den USA, die jetzt irgendwie kurz davor stehen, in die Rente zu gehen, deren Aktien gerade 30% verloren haben, die haben natürlich jetzt ein Problem.
Ja.
Letztlich fragte mich jemand, mein Podcast-Kollege Christian sagte, Mensch, warum muss ich eigentlich selber vorsorgen? Warum muss ich diese Lücke in der Rente irgendwie selbst dafür sorgen und schließen? Ich habe ja eigentlich keine Ahnung von Aktien und Depot und so weiter. Er hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Mhm. Also warum gehen wir nicht zu...
Ne, dafür gibt's ja Riester, aber da wirst du halt auch von den Versicherungen über den Tisch gezogen bei diesen ganzen Produkten.
Exakt. Ne? Also warum gibt es nicht ein Produkt oder eine Möglichkeit vom Staat aus, die diese Lücke, die in der Rente klafft, also du gehst jetzt mit 65 in Rente und möchtest das gleiche monatliche Geld haben, wie du auch schon vorher hattest, bevor wo du noch gearbeitet hast, und das bietet die Rente dir eben nicht, und es geht ja genau darum, diese Lücke halt zu schließen, dass der Staat einfach dafür sorgt, und nicht mit solchen Produkten wie Riester, diese Lücke halt eben zu schließen. Sei es zum Beispiel wie es Norwegen macht, ein Staatsfonds, der halt zum Beispiel für dich in Aktien anlegt und natürlich dann für solche Menschen, die eben das Geld nicht überhaben, dann vielleicht eine Option schafft und dafür die Menschen mit halt irgendwie einzahlt. Oder vielleicht, gut, man sollte für solche Menschen aber erstmal anfangen, ob es da nicht im Sinn macht, dass erstmal die auch vielleicht mal pro Stunde ein bisschen mehr verdienen. Aber das ist eine andere Thematik.
Davon mal ganz abgesehen, ja. Das heißt, die Idee, die du da gerade formulierst, ist, die Bundesrepublik Deutschland legt einen Aktienfonds auf, also praktisch einen ETF, ne, so ganz, einen ganz normalen ETF, wie alle anderen auch, ne, beziehungsweise nicht ETF, ich will den nicht frei handeln können, ne? Und zieht mir einfach über meine Steuern jedes Jahr, keine Ahnung, 600 Euro daraus und legt die in Aktien an.
Ja.
Und wenn ich dann in Rente gehe, wird's ausbezahlt. Und selbst wenn die Märkte mal wieder 30-40% eingebrochen sind, kann es trotzdem noch ausgezahlt werden, weil nicht alle gleichzeitig in Rente gehen.
Ja, ungefähr so könnte man es machen, genau. Ich meine, du hast es ja in Norwegen so. Dort hast du natürlich hohe Öl, also hatte man ein hohes Einkommen aus dem Ölbereich. Der Ölpreis ist natürlich jetzt irgendwie stark gesunken. Ja. Und wenn du mal in die Unternehmen reinguckst, europaweit, auch weltweit, siehst du halt überall den norwegischen Staatsfonds mit relativ hohen Beteiligungen. Die gehen entweder selbst in die Unternehmen rein oder kaufen teilweise solche Fonds wie jetzt meine. Und das sind natürlich irgendwie extra Mandate. Also wir haben jetzt keinen Vertrag mit dem norwegischen Staatsfonds, aber schon häufig mit denen gesprochen. Die sagen, wir haben keine Expertise in Deutschland. Bitte, hier, wir geben euch X Geld und bitte legt das doch in deutschen Unternehmen halt an und kaufen sich die Expertise halt ein. Und darüber wird sicherlich auch noch eine Art Management stattfinden, dass du natürlich, also was du gerade sagst, ich weiß, wie viele Leute wann wo in Rente gehen, wie alt die sind und steuern natürlich auch dieses Produkt. Also ich werde nicht immer zu 100% Aktien haben, sondern vielleicht mal sagen, ich fahre die Quote runter, weil ich erwarte so und so viele Leute, die in Rente gehen, und investiere das Geld erstmal in Anleihen oder sowas. Mhm. Das geht für Deutschland halt auch.
Stimmt, das ist ja sogar sehr gut planbar. Ich weiß ja heute schon, wie viele Leute in 20 Jahren hier in Rente gehen werden.
Ja, genau.
Also zumindest die Obergrenze weiß ich. Zwischendurch sterben einige. Das heißt, es kann eigentlich nur billiger werden für mich. Ich muss einfach immer nur mit dem teuerstmöglichen rechnen und bin immer fein raus. Ja.
So, und im Durchschnitt machen Aktienmärkte, sagen wir mal, im Schnitt 5-6%. Und mein klar, derzeit natürlich weiß ich und du auch nicht, ob wir jetzt den Tiefpunkt in den Aktienmärkten gesehen haben. Aber eins ist klar, wenn du die gesamte DAX-Historie nimmst, egal welchen Zeitpunkt du dir rausnimmst, maximal nach 15 Jahren hast du auf jeden Fall eine Rendite erwirtschaftet. Also egal, wann du eingestiegen bist, egal welche Krise vorgeherrscht hat. Also das heißt also, wenn du jetzt Aktien kaufen würdest, zumindest auf historischen Daten, nach auf jeden Fall 15 Jahren hast du quasi da eine Rendite draufstehen. So, und die Frage ist natürlich auch, was ist die Alternative? Also, wo wir nicht drüber gesprochen haben, ist natürlich durch das ganze EZB-Programm und auch durch die Bundesregierung wird natürlich irgendwo auch die Inflation steigen, weil viel zu viel Geld im Umlauf ist. Hm. Was natürlich Wert vernichtet. So, also das heißt,
na gut, aber mit dem vielen Geld, was im Umlauf ist, werden dann ja auch wieder Aktien gekauft. Das heißt, meine Rendite am Aktienmarkt ist ja dann auch wieder wesentlich höher, wenn die Inflation steigt, oder nicht?
Genau, also wenn die Inflation kommt und die Inflation steigen würde, dann ist die Aktie als Instrument sicherlich gut, weil es natürlich werthaltiger ist. Und klar, wenn die Leute nicht wissen, das haben wir auch in den letzten 10-11 Jahren erlebt, dass du so eine Art Inflation auch auf den Vermögensgegenständen hast. Also nimm mal jetzt Immobilien, nimm mal Aktien, das ist natürlich auch davon getrieben, hast du vollkommen recht. Und ich meine, ja, kauf doch mal in Berlin die eine Immobilie. Ich weiß nicht, was da die Rendite, ich bin jetzt kein Immobilienexperte, aber du hast da sicherlich eine Rendite von 2-3% dagegen Inflation.
Nein, hast du nicht mehr.
Ja, dann hast du aber eine Inflation von 2% Inflation dagegen, dann verlierst du ja sogar noch Geld.
Ja klar, das ist pure Spekulation jetzt nur noch. Also wenn du jetzt eine Immobilie hier kaufst, dann machst du das, um selber drin zu wohnen, weil du früher oder später mal deine Ruhe haben willst. Oder um darauf zu spekulieren, dass sie teurer verkaufbar ist. Aber eine richtige Rendite fährst du da nicht mehr. Also bei Quadratmeterpreisen von 4.000, 5.000 Euro für mittelmäßige Lagen im Neubau, da machst du keine ordentliche Rendite mehr. Wenn du da, weiß ich nicht, 3%, wie viel wäre denn das? Jetzt müsste ich rechnen lernen. Ich rechne das nebenbei. Erzähl weiter.
Ja, und ich meine, viele Leute fühlen sich ja mit Immobilien irgendwo sicher. Naja, aber die Frage ist halt, was ist denn da wirklich dran richtig sicher? Ich meine, das, was wohl die Leute am meisten Angst vor haben, ist natürlich das, was wir jetzt erleben, dass du eine Schwankung hast. Und Schwankung heißt, du siehst es am Aktienmarkt logischerweise, weil halt sekündlich deutlich dir ein Preis angezeigt wird, was bei deiner Immobilie nicht der Fall ist. Und das suggeriert dir Sicherheit, aber es natürlich eine falsche Sicherheit ist. Und gleichzeitig, wie der Name schon sagt, ist es immobil. Also wenn du flexibel sein möchtest und von heute auf morgen an dein Geld kommen möchtest, ist dann mit einer Immobilie schwer. Hm. Und es gab auch schon mal Phasen in Deutschland, wo es auch zur Zwangsenteignung kommt, was dir bei Aktien sicherlich so schnell eben nicht passiert. Aber gut, ja, das ist jetzt ein anderes Thema.
Du müsstest, wenn du 4.000 für einen Quadratmeter zahlen würdest, für eine Rendite von 2,5%, müsstest du 13 Euro Kaltmiete nehmen. Darüber könnt ihr in Frankfurt natürlich nur lachen. Aber das ist hier schon, in Berlin ist das schon sehr viel Geld, was nicht mehr allzu viele Leute in der Lage und willens sind zu bezahlen. Also da steckt nicht mehr viel drin. Und aus diesen 2,5% musst du dann ja auch noch Instandhaltungsrücklage und weiß der Geier was finanzieren. Ja. Also das hält sich allenfalls plus minus null. Und eben die Wertsteigerung in der Zukunft, ja. So, jetzt bist du Fondsmanager. Du bist deinen Kunden, das heißt deinen Anlegern verpflichtet. Was machst du, also explizit du, aus solchen Situationen wie jetzt? Stillhalten?
Also an dem Tag, wo es natürlich angefangen hat, wo sich mehr und mehr rauskristallisierte, welche Auswirkungen dieser Virus denn wirklich hat, fängt man natürlich an zu überlegen, ich habe jetzt diese Unternehmen, diese 30 in meinem Portfolio, also in meinem Körbchen, habe angefangen, zwei Dinge zu tun, zu überlegen, wer könnte in welcher Form wie betroffen sein, also brechen die Umsätze irgendwo weg, sind Lieferketten nicht mehr in der Form vorhanden. Bei allen Unternehmen, die ich hatte, sah ich keine Gefahr in irgendeiner Form. Im Gegenteil, es sind sogar Unternehmen dabei, die eigentlich Profiteur sind, aber trotzdem natürlich im Kurs fallen. Also nehmen wir ist es eine Nintendo im Portfolio bei mir. Versuch mal aktuell gerade bei Amazon oder sonst wo eine Nintendo Switch zu kaufen. Entweder zahlst du einen doppelten Preis oder aber du findest gar keine.
Echt? Ja. Okay, willst du eine Switch kaufen? 1.000 Euro. Kaum benutzt.
Und gleichzeitig zeigen die Statistiken für den Monat Februar, dass der Download von Nintendo-Spielen um 300% angestiegen ist. So, das heißt also, die nächsten Quartalszahlen an Nintendo, auch wenn es aktuell, was wir gerade hatten, niemand interessiert, die werden aber zumindest gut ausfallen, weil sie mehr Hardware verkaufen und natürlich auch die Leute sich mehr Spiele runterladen. Ich meine, du weißt selber, die Schulen sind gerade zu, die Kids zu Hause müssen jetzt irgendwo beschäftigt werden, die müssen jetzt auch mal vielleicht Nintendo spielen, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht
Alter
haben.
Alter Vater, auf Amazon verkaufen sie Switchen für 500 Euro.
Ja, ich habe auch noch eine Switch.
Das gibt's nicht. Ja, ich auch. Da lässt sich ja was raus. Wir werden reich.
Switch-Dealer.
Ja.
Es gibt Unternehmen, die halt davon profitieren. Das wollte ich nur davon sagen. Es interessiert aber auch niemanden mehr. Was habe ich weiterhin gemacht? Natürlich sitze ich das aus, weil ich sage, warum soll ich, also Unternehmen, die vielleicht zu hoch gewichtet waren im Fonds, da habe ich schon ein bisschen was verkauft, ja. Gleichzeitig habe ich das aber genau umgedreht, genutzt. Ich hatte viele Unternehmen auf meinem Zettel, die ich schon immer in meinem Leben haben wollte, die mir aber in der Vergangenheit zu teuer waren. Und jetzt habe ich gesagt, hey, das ist ja prima. Die zwei, drei Unternehmen, die habe ich natürlich jetzt mit reingenommen.
Wo kriegst du nur das Geld dafür dann her? Also du hast ja nicht unbegrenzt Bargeld rumliegen, mit dem du dann mal eben, weiß ich nicht, irgendwelche Aktien kaufen kannst.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der Fonds, den ich jetzt habe, der ist erst im September letzten Jahres gestartet und du fängst ja mit 100% Kasse an. So, und dann habe ich die Kasse nach und nach investiert und ganz zum Schluss blieb halt immer noch, weil mir, wie gesagt, die besagten, die ich haben wollte, zu teuer waren, halt noch irgendwie so um die so 12-15% Kasse übrig. Das hat natürlich in dieser Phase natürlich super geholfen, zu sagen, hey, jetzt gebe ich das Geld aus für das, was halt jetzt günstiger geworden ist. Und das ist ja auch die Disziplin, die man halt irgendwie haben muss. Du hast gerade gesagt, es gibt irgendwie Fonds, die kaufen irgendwie alle Aktien, die was mit Computer zu tun haben. Das mag vielleicht für einen gewissen Zeitraum auch funktionieren, aber was wir am Anfang hatten, meine Leistung ist, sag mal, nicht die Geschwindigkeit irgendwie von Informationen oder Informationsvorsprung zu haben, das können die Computer viel besser als ich, sondern es geht darum, gewisse Punkte in der Zukunft zu verbinden und gewisse Vorstellungen zu haben, was sich auf Sicht von 2-3 Jahren ändern könnte Und die Vorstellungskraft, die muss ich natürlich haben im Vergleich zu allen anderen, um dann die richtigen Unternehmen zu kaufen, wenn sie noch klein sind. Und natürlich die Gabe zu haben, zu sagen, das ist teuer oder billig, das irgendwie rechnen zu können. Und zu sagen, wenn etwas toll ist, aber zu teuer, dass ich dann nicht bereit bin, jeden Preis dafür zu bezahlen. Und diese Disziplin muss man halt haben. Und das hat natürlich jetzt in diesem Fall geholfen.
Was erzählst du denn dann eigentlich deinen Kunden? Oder was erzählen deine Kunden dir? Rufen die dann auch bei dir an und sagen, Herr Kröger, soll ich jetzt verkaufen oder lieber nee? Was machen die?
Zum Glück habe ich, also sagen wir mal, die ganz großen Kunden, klar, die sind natürlich auch professionelle Teilnehmer dieses Marktes und die können das natürlich schon in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Und denen habe ich die gleiche Antwort gegeben, die ich dir jetzt auch gerade gegeben habe, zu sagen, ich habe jetzt die Unternehmen gekauft, die ich schon immer haben wollte. Aber es ist, natürlich bleiben Menschen irrational. Und auch wenn, wie wir beide gerade sagten, jetzt eine sicherlich sehr gute Phase ist, um sein Geld zu investieren, sagen natürlich, gibt es zwei Lager. Entweder Leute oder Kunden, die sagen, ja, verstehe ich und investieren tatsächlich Geld. Aber leider mehr als 50% der Kunden sagen, nee, das ist mir jetzt alles zu heikel. Ich warte lieber nochmal, es könnte ja nochmal billiger sein oder billiger werden.
Ja.
Mit dem Effekt, und das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass natürlich die Märkte rasant wieder anfangen können zu steigen, haben wir in den letzten Wochen ja erlebt. Wir haben ja schon ein Drittel der Kursverluste wieder aufgeholt. Dass die Kunden natürlich jetzt mit dem Geld an der Seitenlinie stehen und irgendwann sagen, oh, jetzt habe ich es aber verpasst. Na, ich warte halt weiterhin und ja. Wenn sie aber jetzt die nächsten, was ich natürlich nicht glaube, die nächsten 5 Jahre jetzt steigen würde, dann hast du natürlich halt ein Problem. So, und diese zwei Lager gibt es halt.
Obwohl, wenn es die nächsten 5 Jahre steigen, also ja klar, wenn du weiter wartest, hast du ein Problem.
Genau.
Aber irgendwann solltest du dann vielleicht doch mal sagen, vielleicht sollte ich doch mal, bevor die Bild-Zeitung drüber schreibt, wieder einsteigen. Ja.
Und ich meine, wir werden noch drastische Bilder jetzt aus den USA in den nächsten Wochen sicherlich sehen, allein in New York, da graut es mir davor und ich glaube auch nicht, dass die Aktienmärkte in der Form dann irgendwie so wegstecken, da wird es sicherlich auch nochmal tiefere Kurse geben.
Bereitest du dich unterschiedlich auf die drei möglichen Szenarien vor, also aufwärts, abwärts, seitwärts oder sagst du dir, let's roll with the punches, ich gucke mir das an, wenn es soweit ist?
Nein, ich behalte die Aktienportfolio, die ich habe. Das habe ich auch übrigens noch gerade vergessen zu sagen. Ich habe natürlich fast jedes Unternehmen angerufen und gefragt, wie ist die Lage bei euch? Wie stellt ihr euch auf diese Krise ein? Wie stark seid ihr betroffen? Viele wussten es noch nicht. Also die sehen die Effekte noch nicht. Bei vielen kommen die Daten erst jetzt einmal im April halt rein. Da steht man halt im engen Kontakt. Und auf der Basis entscheide ich natürlich, was ich mit diesen Aktien mache. Ansonsten spiele ich dieses, ich meine, es ist ja ein reiner Aktienfonds. Also ich bin ja jetzt nicht dafür da zu sagen, ich steuere jetzt noch irgendwie die Kasse rauf oder runter und versuche da irgendwie durchzukommen. Also jemand, der einen Aktienfonds kauft, der bekommt auch die Schwankungsbreite des Aktienmarktes. Das Glückliche ist, die Unternehmen, die ich drin habe, sind unterschiedlich in Form von, wie sie reagieren. Es gibt, also die habe ich nicht im Portfolio, aber nimm mal als Beispiel eine Amazon, die Profiteure sind, was jeder weiß, sind ja kaum gefallen, aber auch jetzt in der Erholung auch kaum gestiegen. Und wenn du diesen Mix natürlich hast, dann verlierst du auch deutlich weniger als der gesamte Aktienmarkt. Und das passiert bei mir halt auch und das stimmt Kunden zumindest auch erstmal zufrieden.
Daniel Kröger, vielen Dank.
Ich danke dir, Holger.
Und wenn ihr mehr Daniel hören wollt, hört doch einfach mal seinen Podcast. Dessen Name ist Die Sache ist die. Und vergesst nicht, das hier war keine Anlageberatung.
Ist nicht tot.